nach dieser Rüge an gewisse Gruppen des Hohen Hauses, die wenigstens damals auch als Rüge verstanden wurde, fuhr Schumacher fort.
Man kann also Opposition nicht Regierungspartei...
Verzeihung, Sie hatten die Bemerkung gemacht, grundsätzlich gegen alles. Ich glaube, darauf antworten zu müssen, ich bin nicht in der Lage, in drei Sätzen alles zu sagen, was ich zu sagen habe.
Man kann... Nun, der Kanzler hat 82 Minuten gesprochen. Das ist etwas länger als drei Sätze. Man kann also als Opposition nicht die Ersatzpartei für die Regierung sein und die Verantwortung für etwas übernehmen, wofür die Verantwortung zu übernehmen sich manche Regierungsparteien gegebenenfalls scheuen werden. Die Opposition ist ein Bestandteil des Staatslebens und nicht eine zweitrangige Hilfestellung für die Regierung. Die Opposition ist die Begrenzung der Regierungsmacht und die Verhütung ihrer totalen Herrschaft. Ihre Eindeutigkeit zwingt alle Parteien, die der Opposition wie der Regierung, ihr innerstes Wesen an ihren Taten zu offenbaren. Es wäre nämlich ein Fehler, weiter den Zustand zu belassen, der Wesensunechtheit in der Propaganda der politischen Parteien. Tatsachen müssen sprechen, aber ebenso richtig ist, dass die Opposition sich nicht erschöpfen kann in der bloßen Verneinung der Regierungsvorschläge. Das Wesen der Opposition ist der permanente Versuch, an konkreten Tatbeständen mit konkreten Vorschlägen der Regierung und ihren Parteien den positiven Gestaltungswillen der Opposition aufzuzwingen.
Nur selten sind in einem deutschen Parlament staatspolitische Leitsätze von solch prägnanter Gültigkeit gesprochen worden und von dieser entschiedenen Art Kurt Schumachers, sich in der Opposition zu etablieren, zehrt die deutsche Demokratie noch heute. Aber nicht nur die Regierungskoalition im ersten Deutschen Bundestag, auch vor seinen Parteifreunden machte er klar, was Opposition in einem deutschen Parlament ist und was nicht.
Hütet euch bei der Untersuchung des Wesens, des Ziels und der staatsbürgerlichen und sozialen und politischen Qualitäten der Opposition als Opposition schlechthin vor, ihr wissen, traditionalistischen Denkbildern. Das Wilhelminertum hat in den Deutschen so ungefähr das Bild erscheinen lassen. Dort der Untertan, der dirigiert werden muss, über ihm der Obertan, der dirigiert. Und der regierende Obertan, das ist der gesellschaftlich und menschlich feine Mann, und der Untertan, nun das ist eben der ordinäre Rungs, der es ja nicht versteht und mit dem man herumagieren muss. Hütet euch vor dem Bild, hütet euch sogar vor der Übertragung dieser gewisser Teile dieses Bildes aus der Praxis der Weimarer Republik. Das Wesen des Staates ist nicht die Regierung. Und das Wesen des Staates in der Demokratie, meine ich, ist nicht die Opposition. Das Wesen des Staates ist die Regierung und Opposition.
Jedoch für Kurt Schumacher war ein funktionierendes parlamentarisches System noch kein demokratischer Staat. Er wollte mehr. Und mehr als alles andere bestimmte das Schicksal der Weimarer Republik auch darin sein politisches Urteil.
Die Periode, die aus dem Zusammenbruch des Kaiserreiches erwachsen ist, diese Periode hat ihre Größe und ihre Kleinheit gehabt. Und es ist nicht wahr, dass ein politisches Kampfesmittel wie die Demokratie darum schlecht ist, weil große Teile des deutschen Volkes sich ihrer als Waffe in den großen Auseinandersetzungen nicht richtig zu bedienen gewusst hat. Wie ist die Demokratie beschimpft worden? Und wie war es nach 1945, als auf einmal die ganze Welt in unserem Lande aus lauter verhinderten Demokraten bestanden hat? Nun, Genossinnen und Genossen, die Demokratie ist eine Waffe für uns. Sie ist aber auch eine Waffe in der Hand der Gegner der Demokratie. Und die Lippengebete, die heute zur Demokratie erschallen, das sind großenteils Gebete, die gesprochen werden von Kreisen, die die Demokratie verachten, die heute demokratisch sind und morgen, wenn sie an der Macht sind, die Demokratie abschaffen zu können.
So sah er in der bürokratisch gelenkten und deshalb missratenen Auseinandersetzung mit den Resten des Nationalsozialismus eine schwere Belastung für das politische Zusammenleben der Deutschen.
Die Besatzung ist eine selbstverständliche Konsequenz des über Europa heraufbeschworenen Raubkrieges. Aber die Besatzung hat durch ihre bloße Tatsache, ohne eine entsprechende Absicht der Besatzungsmächte, die Auseinandersetzung, die Liquidation des Dritten Reiches und seiner Nutznießer verhindert. Und an dieser Verhinderung leiden wir noch heute.
Ein Prüfstein für diese Demokratisierung war das Verhältnis zu den jüdischen Mitbürgern, zum Staat Israel und zur Wiedergutmachung. Und es war mehr als eine Parteimeinung, wenn Schumacher in einem Rundfunkinterview sagte:
Jeder Jude, gleichgültig welchem Staate er angehört, mit dem man heute spricht, hält die moralische Reparation für das zentrale Problem. Aktuell, auf Deutschland gesehen, bedeutet das, dass es die Pflicht aller politischen Kräfte in Deutschland ist, die Voraussetzungen unmöglich zu machen, aus denen einmal diese grauenhaften Judenverfolgungen entstanden sind. Praktisch heißt das also, dass man die politischen Richtungen, die mehr oder weniger offen bereits wie der Träger des Antisemitismus in seinem rassenpolitischen Formen besonders sind, unschädlich machen muss. Übrigens möchte ich darauf hinweisen, dass Wohltun zu Hause beginnt und dass die Bundesregierung einmal auch die versteckten Nutznießer der Judenverfemung im eigenen Lager schärfer aufs Korn nehmen sollte. Wir Sozialdemokraten wünschen nicht die Verfolgung von Menschen, die einmal geirrt haben oder in Illusionen sich bewegten und die darum Nationalsozialisten waren. Wir Sozialdemokraten wünschen aber die Profiteure dieses Systems nicht zu Nutznießern der neuen deutschen Demokratie zu machen.
Die Reden eines Mannes, der die deutsche Politik nach dem 20. August 1952 nicht mehr miterlebt hat, beschäftigen sich mit vielem: Demontagen, Fragebogen, Besatzungsmächte, Hunger, auch Klassenkampf im nationalen Bereich, was inzwischen vergessen worden ist. Und das ist ganz natürlich. Es sind historische Indizien, Facetten einer Persönlichkeit. Dennoch bleiben zahlreiche Thesen Kurt Schumachers so lebendig und treffend, als seien sie gestern gesprochen.
Die Probleme sind doch da. Und gehen wir nicht an sie heran und greifen wir sie nicht an, dann kommen sie zu uns. Das Beispiel ist doch Berlin. Sie können doch die Existenz Berlins nicht negieren. Und Sie wissen doch, dass vom ersten Tage, vom Mai 1945 an, die Eroberung des Berlins das erste politische Ziel der Sowjets östlich der Elbe gewesen ist und heute ist. Und die Eroberung Berlins durch die Sowjets wäre die erste Möglichkeit, dem östlichen Nationalkommunismus einen auch im Westen blendenden Schwung zu verleihen.
Auch diese Worte zur Berlin-Frage, ausgesprochen vor dem Hamburger Parteitag im Jahre 1950, haben nichts von ihrer Bedeutung verloren.
Wir rechnen mit der westlichen Hilfe. Und gerade in dieser Frage vor allem auch mit der Hilfe der Amerikaner. Aber wir in Deutschland, auch in Bonn und in München und draußen in der Welt, nicht nur in Washington, sondern auch in London und Paris, soll eins begreifen: Berlin Das ist der Anspruch der Demokratie auf ganz Deutschland. Und Berlin, das ist unser deutscher Anspruch auf Mitteldeutschland und den Deutschen Osten.
Und ebenso gilt über die Zeit Kurt Schumachers hinaus noch immer:
Wenn man Europa will, Genossinnen und Genossen, ist es nicht möglich, eine solche Position wie die Position der deutschen Demokratie bloß noch als Objekt zu behandeln. Man musste also den neuen Staat ausgedrückt durch seine Regierung favorisieren und begünstigen, gleichgültig, welcher Art diese Regierung ist. Und es ist ein vergebliches Unterfangen eines Teils der ausländischen und mehr noch eines Teils der deutschen Presse, die Bereinigung der Atmosphäre, wie sie in Paris eingesetzt hat, als einen Erfolg der Regierung Adenauer darzustellen. Das ist, wenn auch beschränkt, ein Erfolg einer deutschen Regierung an sich, der ersten deutschen Regierung. Das ist ein Beitrag der westlichen Demokratien für den Beginn jeder deutschen Regierungstätigkeit. Und ich kann mir vorstellen, dass es deutsche Regierungen bei anderem Wahlresultat hätte geben können, die in der Welt weit weniger Misstrauen gefunden hätten wie dieses neue deutsche Bundeskabinett.
Leidenschaftlich klingt seine Warnung vor einer sich nun immer mehr breitmachenden Restauration.
Und ich bitte euch, bei aller Anerkennung des guten Willens der Welt, Deutschland in den Beginn einer handelnden Subjektrolle zu bringen. Ich bitte euch, nicht zu verkennen, dass diese Welt, teils von Fingierten, zum Teil aber auch von wirklichem Misstrauen noch immer erfüllt ist. Von einem Misstrauen, das letzten Endes darin basiert, dass die Reaktionäre und Alldeutschen und Imperialisten des Kaiserreichs, die Zerstörer der Weimarer Republik und die Nutznießer des Dritten Reiches heute noch die großen oder wieder die großen Kulissenschieber der deutschen Politik geworden sind. Und was wir heute erleben, an Möglichkeiten für Deutschland, an gutem Willen, den die westlichen Demokratien und die öffentliche Meinung der Welt unserem Volke zeigen, das ist der Niederschlag der Weltvernunft in jeder demokratischen Politik überhaupt. Aber es ist, ich möchte sagen, leider noch kein Vertrauensbeweis für Deutschland, geschweige denn für seine Regierung.
Die Unausweichlichkeit einer westdeutschen Wiederbewaffnung hat Kurt Schumacher frühzeitig erkannt und anerkannt, auch wenn ihm das vielfach verübelt worden ist. Dabei war er, der schon im Dezember 1914 schwer verwundet aus dem kaiserlichen Heer ausscheiden musste, der Letzte, der den Kasernenhof für die Schule der Nation gehalten hätte. Aber für ihn war es auch nicht zweifelhaft, dass die weltpolitische Lage eine deutsche Armee zur Folge haben würde. Wenn das aber so war, dann wollte Schumacher rechtzeitig dafür sorgen, dass diese neuen deutschen Streitkräfte nicht das Geschöpf der alten Militärkaste sein sollten, sondern eine demokratische Armee, mitgeschaffen nach den Vorstellungen der deutschen Sozialdemokratie.
Wir sollten nicht über Antithesen streiten, die es nicht gibt, sondern wir sollten die wirklichen Gegensätzlichkeiten in der Auffassung in den Vordergrund stellen. Und man darf die Angst vor dem Osten nicht einspannen als ein Propagandainstrument für eine Militarisierung unter den heute gegebenen Voraussetzungen. Das Ergebnis einer solchen Propaganda ist nämlich das Hinaustragen der Angst mit ihren lähmenden Wirkungen und nicht die Schaffung eines lebensfähigen, krisenfesten Wehrwillens. Die aktuelle Kriegsgefahr und die Frage einer deutschen Beteiligung militärischer Natur sind verschiedene Themen, so sehr sie sich auch tagespolitisch berühren können. Und wir sollten auch uns dankend verbitten, von außen her Belehrungen über unsere Verpflichtung zur Verteidigung der Freiheit zu bekommen. Wir sollten aber auch das innerpolitische Bardengedröhn von der Verteidigung von Weib und Kind und Haus und Hof nicht in eine falsche Gegensätzlichkeit zu den Tatsachen bringen zu lassen. Man soll nie eine große Idee und ein großes Gefühl in erster Linie unter dem Gesichtspunkt der Propaganda entwickeln. Wenn mich etwas von Herzen freut, dann, meine Herren der Mitte, ist es Ihre Zustimmung. Denn das gibt die Möglichkeit, einmal zur sachlichen Klärung der Dinge zu kommen.
Seine Vorstellungen von einer deutschen Bundeswehr, wie man sie später nannte, waren übernational. Darauf wollte er nicht nur die Abgeordneten des Bundestages, und zwar alle dieser Abgeordneten, sondern jedermann im Volke vorbehaltlos und für alle Zeit festlegen.
Wenn bei dieser Aussprache der militärische Faktor im Vordergrund steht, so darf niemand vergessen, dass diese militärischen Machtmittel heute bei keinem Deutschen betrachtet werden sollten unter dem Gesichtspunkt einer Vorbereitung des Krieges. Auch militärische Stärke erhält ihre Rechtfertigung heute mehr als je in der Vergangenheit nur als Instrument für die Wahrung des Friedens. Diesen Eindruck von der heutigen Debatte in unserem Volke zu schaffen, sollte ein allgemeines Anliegen sein. Aber ein gewisser Geist, der erst so versteckt hier zurückzustrahlen beginnt, lässt mich daran zweifeln, ob die Ernsthaftigkeit dieser Forderung bei allen Teilen des Hauses erkannt wird. Es gibt nur Möglichkeiten internationaler Verteidigung zu diskutieren. Es gibt nur Möglichkeiten einer Verteidigung, die in ihren Mitteln weit und entscheidend über den europäischen Rahmen hinausgeht, zu diskutieren.
Was ihm Sorge machte, war die Organisation, war der Apparat, den er auf uns zukommen sah und der imstande war, das soldatische Ethos, wie er es verstand, zu überspielen.
Die Militarisierung unter den heute gegebenen oder heute versprochenen und diskutierten Voraussetzungen ist doch auch in der Struktur der militärischen Organisation eine Wiederanknüpfung an Perioden der Vergangenheit. Und die Gefahr, die von innen aus, ökonomisch, sozial und militärisch, den Deutschen droht, ist doch immer die Gefahr der Restauration und des Nichtbegreifens des Neuen. Gibt man jetzt diesem Drängen nach, so erhält man eine militärische oder eine Anzahl militärtechnisch sorgfältig aufgebauter Organisation, aber man bekommt nicht ein Heer mit den unverzichtbaren Eigenschaften eines Heers, das einstehen soll für seine Nation oder für eine große Idee. Man bekommt einen Apparat, meine Damen und Herren, und im Apparat, da werden manche zur Verfügung stellen, die wir alle besser nicht sehen wollten. Aber ich will mit denen jetzt nicht streiten. Ich will aber sagen, dass sehr viel ehrenhafte Menschen auch in den Apparat gehen. Aber Menschen, deren Vorstellungswelt bestimmt ist von gesellschaftlichen, von standespolitischen oder interessenmäßigen Motiven. Aber diese Motive mögen so sozial erklärlich oder notwendig sein, wie auch immer. Sie schaffen nicht die entscheidende Kampfkraft einer Armee des Volkes. Und das Ethos der Armee ist im modernen Massenstaat, dass ein Gefühl der staatsbürgerlichen und nationalen Freiheit zu sein und einer großen internationalen, einer großen menschlichen Idee zu dienen. Militärische Organisationen ohne ethische Bindung sind die Quelle innen- und außenpolitischer Gefahr.
Kurt Schumacher ist ein Symbol. Symbol für ein friedliches und für ein demokratisches Wiederauferstehen seines Landes. Der Lauf der Geschichte wollte es, dass dieses Symbol den Mann Kurt Schumacher, der am 20. August 1952 starb, nicht lange überlebte. Die Mehrheit der Wähler begann bald, ihre Sehnsucht nach einer symbolhaften Gestalt, wenigstens für begrenzte Zeit, auf eine andere Persönlichkeit der westdeutschen Nachkriegspolitik zu richten, die sich von Schumacher in beinahe jeder Hinsicht unterschied. Menschen aber wandeln sich, wenn ihre Symbole wechseln. Sogar dann, wenn das eine nicht vom Geiste seiner Zeit, sondern ganz lapidar vom Tode und von der menschlichen Vergesslichkeit beiseite geschoben wird.
Sein Leben war in dem inneren Sinn vollendet und erfüllt. Ein nicht nur an Leid und Leiden reiches Leben, vollendet und erfüllt, weil es beispielhaft war in der Treue zu sich selbst. Er wollte mit sich selber im Reinen bleiben und hat damit eine moralische Kraft geschaffen. Und sie ist die Aura des Mannes, der sich auf die Wanderung in die Zukunft begeben hat. Die Aufgabe der Historiker wird es einmal sein, sein Wesen und sein Wirken im Raume dieser unserer Epoche zu deuten und zu wägen, Wahrheit oder Irrtum seiner Einsicht, die richtige Zielkraft oder die verfehlte Bewertung von Menschen und Lagen. Wer in dieser verwirrten Zeit mag des Maßstäblichen gewiss sein? Aber unsere geistig-moralische Zukunft wäre verspielt, wenn solche Pflicht an Menschen käme, die einem subalternen Bedürfnis das Gefühl der Ehrfurcht vor menschlicher Sauberkeit und Tapferkeit opfern könnte. Denn dies ist, glaube ich, das Gefühl, das in solcher Abschiedsstunde um des großen Beispiels willen uns alle hier in Wehmut und Dankbarkeit bindet.